SR Kultur. Religion und Welt.
Mit Sarah Sasso. Willkommen, ich freue mich, dass Sie dabei sind. 2015, das war das Jahr, in dem Deutschland einen regelrechten Flüchtlingsstrom erlebte. Das lag an der Willkommenskultur, die die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ausgerufen hatte und die in den Kriegs- und Krisengebieten der Welt auch ankam. Und damit auch jede Menge Menschen, zum Beispiel aus Syrien und aus Afghanistan. 10 Jahre später hat Tagesthemenmoderator Ingo Zamperoni Bilanz gezogen und in einer Doku die Folgen des Flüchtlingssommers 2015 abgebildet. Norbert Kunze hat sich die Doku angeschaut.
August 2015. Hunderttausende Flüchtlinge sind auf dem Weg nach Deutschland. Sie kommen aus Afghanistan, dem Irak und vor allem aus Syrien, auf der Flucht vor Krieg und Terror. Die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel ist sich sicher.
Wir haben so vieles geschafft, wir schaffen das. Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden.
10 Jahre danach stellt der Film von Birgit Wernke und Ingo Zamperoni die Frage:
Haben wir es geschafft?
Das ist ein Prozess, aber bis jetzt haben wir viel geschafft und was noch zu tun ist, muss weiter getan werden.
1,2 Millionen Geflüchtete kommen allein 2015/16 nach Deutschland. Die Grenzen sind offen, es gibt kaum Kontrollen. Das Bundesamt für Migration ist überfordert, die Gemeinden in Deutschland bei der Aufnahme der Asylsuchenden ebenfalls. Es läuft vieles schief. Gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht.
Vor 10 Jahren war der Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Wenn Sie jetzt 10 Jahre später sagen...
Wir haben es nicht so geschafft, wie es eigentlich hätte sein sollen.
Nee, geschafft haben wir sicherlich nicht, aber der Weg ist das Ziel.
Wenn es eine kleinere Menge wäre, könnte man viel besser helfen, viel besser vermitteln.
Es gibt viele positive Beispiele für gelungene Integration. Zamperoni zeigt sie in seinem Film. Da ist zum Beispiel Mohammed, Pfleger aus Potsdam, Kleingartenbesitzer.
Hier mit so einer Kleingartenkolonie, mehr Integration in Deutschland geht ja eigentlich gar nicht, oder?
Ja, das fehlt mir. Definitiv. Das war schwierig, einen Garten zu bekommen hier in Cottbus. Das war richtig sehr schwierig.
Zugleich schaut die Reportage auf die Risiken und Nebenwirkungen des Flüchtlingssommers 2015. Wutbürgertum, Hass und Hetze. Die AfD. Journalist Robin Alexander ist der Meinung:
Egal wie man zum Herbst 2015 steht, das war ein Boost für die AfD. Das ist nicht zu leugnen.
Das heißt, Merkel hat schon eine gewisse Verantwortung für den Aufstieg der AfD dann.
Merkel ist die Geburtshelferin der AfD. Das wollte sie nicht, aber das gehört zu ihrem Erbe.
Wo steht das Land heute? Die Anzahl der Asylanträge ist im Vergleich zu 2015 eklatant gesunken. Das Bundesamt ist nicht mehr überfordert. Die Grenzkontrollen sind umfangreich. Die politische Stimmung hat sich dennoch verschärft. Und Krieg, Flucht und Vertreibung wird es weiterhin geben.
Doch so viele Herausforderungen auch hinzukommen mögen, Migration ist eine Aufgabe für uns, die gekommen ist, um zu bleiben.
Die Doku Merkels Erbe, 10 Jahre, wir schaffen das, ist am kommenden Montag zu sehen um 20.15 Uhr im Ersten und in der ARD-Mediathek können Sie darauf zugreifen. Migrations- und Asylpolitik, Integration, das war auch im Bundestagswahlkampf Anfang des Jahres Top-Thema für die Wählerinnen und Wähler. Die Angst vieler Menschen, dass es zu viel wird mit den Geflüchteten, die hat der AfD geholfen, ein historisch gutes Ergebnis zu erzielen. Das Thema Abschiebungen ist fest verhaftet in den aktuellen Debatten um Asylpolitik und die schwarz-rote Bundesregierung zeigt auch Taten. Im Juli startete der erste Abschiebeflug nach einem Jahr. Der ging nach Afghanistan und an Bord waren Straftäter, aber auch unbescholtene junge Menschen und Familien. An der Praxis gab und gibt es Kritik, auch im Saarland. Der Saarländische Flüchtlingsrat hat nun eine Plakatkampagne in der Saarbrücker Innenstadt gestartet. Ich habe mir die Plakate angesehen und Mitglieder des Flüchtlingsrates gesprochen. Freitagvormittag in der Saarbrücker Innenstadt in der Nähe des Bahnhofs. Hier startet jetzt gerade die Plakataktion des Saarländischen Flüchtlingsrates. Es werden großflächige Plakate an einer Wand angebracht. Ein professioneller Plakatierer leistet die Vorarbeit, klebt die ersten Teile dieses großen Plakats an die Wand und 2 Mitglieder des Flüchtlingsrates werden nun noch das letzte Teil anbringen. Was ist auf dem Plakat zu sehen? Abschiebungen stoppen für Bleiberechte von Geflüchteten. Das steht in großen Buchstaben auf diesem Plakat. Eine rote Hand auf der einen Seite mit einer Familie davor, Vater, Mutter, Kind, Koffer in der Hand, ein Flugzeug daneben, auf der anderen Seite ein grünes Herz, vor dem 2 Männchen abklatschen. Darunter steht auf der einen Seite Abschiebungen stoppen für Bleiberechte von Geflüchteten, auf der anderen Abschiebungen traumatisieren, zerstören Existenzen, lösen keine Probleme. Und was der Hintergrund dieser Plakataktion ist, die jetzt die nächsten 3 Wochen hier in der Saarbrücker Innenstadt an markanten Stellen zu sehen sein wird, das bespreche ich jetzt mit Tobias Schunk und Nurin Mustafa vom Saarländischen Flüchtlingsrat. Jetzt sagen Sie als Flüchtlingsrat, die aktuelle Bundesregierung stehe wie keine zuvor für eine neue Dimension der Abschreckung und Abschottung gegenüber Geflüchteten. Was sind denn da so Ihre Beispiele, die Sie bringen, warum Sie das so sehen? Mit was untermauern Sie das?
Ja, zum einen sehen wir das in dem Stopp des Familiennachzuges und dem Aussetzen sämtlicher humanitärer Aufnahmeprogramme, den Grenzschließungen. Das betrifft halt die Menschen, die potenziell neu zu uns kommen könnten, ja. Zum anderen sehen wir es dadurch, dass die Abschiebungen verschärft werden, dass im Koalitionsvertrag vereinbart worden ist, nach Afghanistan und nach Syrien abzuschieben. Zuerst wird mit Straftätern und Gefährdern begonnen, aber das zuerst bedeutet auch, dass ganz normale Menschen ins Visier geraten können. Menschen, die noch hier im Asylverfahren sind und Menschen, die auch beispielsweise hier schon leben und einen Aufenthaltsstatus haben seit kürzerer Zeit, dass der entzogen werden kann und dass auch diesen Menschen dann nochmal eine Rückkehr in ihr Herkunftsland droht, das halt alles andere als sicher ist.
Das Innenministerium im Saarland gibt ja jeden Monat die aktuellen Abschiebezahlen auch raus. Im Juli waren es 24 Abschiebungen. Sie haben zusammengerechnet mal im ersten Halbjahr über 150 Abschiebungen bereits aus dem Saarland. Wissen Sie, was da für Geschichten dahinter stecken?
Es betrifft Menschen, neben denen, wo die Abschiebung in die Herkunftsländer erfolgen soll, auch in denen in andere EU-Staaten abgeschoben wird im Rahmen des Dublin-Systems. Die Menschen haben dort einen Asylantrag gestellt, mehr oder weniger unfreiwillig, oder über ihren Asylantrag ist dort bereits entschieden worden. Die werden dorthin dann zurückgeführt. Wird verschärft in letzter Zeit gemacht, insbesondere auch nach Bulgarien, Griechenland, Rumänien. Die Bedingungen für die Geflüchteten dort sind menschenunwürdig. Es gibt keinen Zugang zu Bett, Brot und Seife. Es gibt keine Möglichkeit, sich zu integrieren, die Sprache zu lernen. Deswegen lehnen wir diese Abschiebungen auch in andere EU-Staaten ab. Und wir fordern stattdessen, dass man den Blick auf die Betroffenen richtet. Deswegen haben wir auch beispielsweise heute den Nuri bei uns und auch was er, sage ich mal, hier tatsächlich was aus ihm geworden ist, ja.
Nuri Mustafa, Sie waren von Abschiebung bedroht, als Sie hier im Saarland schon gelebt haben. Vielleicht können Sie einfach mal erzählen, wo kommen Sie denn her und wie sind Sie hier im Saarland gelandet?
Genau, mein Name ist Nuri Mustafa. Ich komme ursprünglich aus Syrien, aus Nordsyrien. Da komme ich aus einer kleinen Minderheit der Kurden, die dort leben. Ich bin 2017 nach Deutschland gekommen. Am 1.1. bin ich hier eingetroffen. Ich bin nach Europa gekommen, quasi über Spanien, und dort muss ich mehr oder weniger einen Asylantrag stellen, den ich davon eigentlich nicht wusste und natürlich auch nicht wollte. Der Asylantrag wurde nach 3 Monaten ungefähr abgelehnt. Ich musste abgeschoben werden in den ersten 3 Monaten, weil mein Ziel natürlich war, dass ich in Deutschland auch bleibe, hatte ich schon die Sprache versucht zu erlernen.
Also das haben Sie dann selbst gemacht, haben Sie selbst
gelernt? Genau, ich habe in Lebach gelebt, war 3 Monate da, mit mehreren Personen in einem kleinen Raum. Ich habe dann Gott sei Dank auch Menschen kennengelernt, natürlich auch durch Kirchenasyl, auch Menschen im Saarländischen Flüchtlingsrat, die sich für Flüchtlinge natürlich stark machen auch, wie wir es heute auch sehen mit dieser Kampagne, die heute gestartet ist.
Also das war dann praktisch Ihre Rettung, dass Sie Kirchenasyl bekommen haben?
Genau, das wäre auch die einzige Chance gewesen. Alles, was man das Innenministerium erzählt oder das Ausländerbehörde, also was man hier, wie man sich engagieren möchte, wie man sich natürlich integrieren möchte, was man macht, wird jetzt nicht so ernst genommen. Man wird erstmal in Schubladen gesteckt, woher man kommt, wie man aussieht. Und dank Kirchenasyl hier im Saarland natürlich auch, speziell in Saarbrücken, dürfte ich dann nach ungefähr 11 Monaten, wurde in meinem Fall entschieden, dass ich in Deutschland bleiben darf.
Wie alt waren Sie da?
Ich war 20 tatsächlich, als ich kam. Das ist jetzt 8 Jahre her. Jetzt aktuell bin ich 28.
Und was haben Sie dann gemacht? Wie haben Sie sich hier integriert?
Ich habe ein großes Glück gehabt, muss ich sagen. Ich habe Menschen kennengelernt, die mich dabei unterstützt haben. Ich habe mit dem Kirchenasyl ganz viele ehrenamtliche Menschen kennengelernt, die sich auch natürlich entsprechend engagiert haben, die sich um mich gekümmert haben. Und ich habe da die Sprache gelernt.
Und was machen Sie mittlerweile beruflich?
Ich bin examinierter Fachgesundheits- und Krankenpfleger und habe jetzt im Mai 2025 eine Fachweiterbildung abgeschlossen, also zum Fachpfleger zur Anästhesie, Intensiv- und Notfallpflege und arbeite in einem Saarbrücker Krankenhaus.
Ja, das sind doch Geschichten, die hören sich richtig toll an. Das hört sich vorbildlich an, wie Nuri Mustafa das sein Leben jetzt gemeistert hat in Deutschland als Geflüchteter. Jetzt heißt es aber ja auch immer wieder von sowohl der Bundesregierung als auch hier unserer Landesregierung, wenn es um das Thema Abschiebungen geht, man setze ja wirklich einfach nur Gesetze durch oder um. Wie sehen Sie das? Sind das einfach nur Fälle? Werden zu wenig die Geschichten, die dahinter stecken, begutachtet?
Das Gesetz dient, gibt es her, was sie machen, aber es gibt auch einen Ermessensspielraum. Ja. Also beispielsweise das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge kann den Selbsteintritt erklären bei den Asylverfahren. Das bedeutet auch, wenn jemand registriert wurde in Spanien, wenn jemand registriert wurde in Griechenland oder in Rumänien, kann das Bundesamt das Selbsteintrittsrecht ausüben und den Asylantrag inhaltlich hier prüfen. Es geht weiter dann im Bereich von Chancenaufenthaltsrechten, dass die Menschen auf diese Möglichkeiten gar nicht so aktiv hingewiesen werden. Das heißt auch, dass über das Vorliegen einzelner Voraussetzungen hinweggesehen werden könnte, dass man halt eben den Mensch mehr in den Blick nimmt, wie ist seine Entwicklung, integriert er sich, hat er hier Fuß gefasst, hat er die Sprache erlernt, all das findet nicht statt, sondern man geht halt eben einfach hin, das ist die Vorgabe von Innenminister Joost. Also ich finde es schon ein starkes Stück, dass unter einer SPD-Landesregierung noch schärfer abgeschoben wird als vormals unter einem CDU-Innenminister in einer großen Koalition, indem dass man hingeht und die Leistung, die Integrationsleistung der Menschen würdigt. Und deswegen wollen wir mit unserer Plakatkampagne auch nochmal darauf hinweisen, Abschiebungen zerstören Existenzen, sind traumatisierend und lösen keine Probleme.
Würden Sie denn sagen, dass Sie generell gegen Abschiebungen sind oder gibt es auch Fälle, wo Sie sagen, das ist tatsächlich rechtmäßig?
Wir sind grundsätzlich gegen alle Abschiebungen. Wir sehen darin keine Lösung. Wer hier beispielsweise straffällig wird, das ist ja, was immer wieder thematisiert wird, da sind wir dafür, dass der verurteilt wird. Wir haben einen Rechtsstaat, wer eine Straftat begeht, soll nach Strafrecht verurteilt werden und hat danach nochmal die Möglichkeit zur Resozialisierung. Es ist aber keine Lösung, die Menschen abzuschieben, wenn sie hier beispielsweise eine islamistische Straftat, wo sie dann womöglich in Afghanistan noch dafür Applaus und Zuspruch bekommen von der Taliban, wo sie womöglich dann nochmal nach Europa oder wie auch immer kommen und nochmal eine Gefahr darstellen für die Allgemeinheit. Deswegen sind wir dafür, dass die Menschen verurteilt werden, die Straftaten begehen, dass die dafür bestraft werden, dass die Allgemeinheit vor diesen Menschen geschützt wird, aber auch, dass man schon im Vorhinein genau guckt, wer beispielsweise psychisch auffällig ist, diesen Menschen Hilfe und Unterstützung zukommen lässt, in deren Sinne selbst und um Gefahren für die Allgemeinheit abzuwehren, indem man diesen Menschen besser begleitet und nicht einfach alles laufen lässt, bis es passiert ist und dann irgendwo guckt, an welcher Stelle in der Geschichte hätte man sie irgendwann mal früher abschieben können. Das löst kein Problem, das verhindert keine Straftat, das ist kontraproduktiv aus unserer Sicht.
Der saarländische Flüchtlingsrat setzt sich dafür ein, Abschiebungen grundsätzlich abzuschaffen und mit Geflüchteten anders umzugehen als bisher. Für manche mag es nach einer Lösung klingen, Flüchtlinge gar nicht erst ins Land zu lassen. Fakt ist, die Bundesregierung hatte im Koalitionsvertrag festgelegt, freiwillige Aufnahmeprogramme so weit wie möglich zu beenden. Wie sich das auswirkt, zeigt Auslandskorrespondentin Linda Staude an Betroffenen aus Kenia.
Dennis Kuma sitzt mit seiner Frau am Rand einer staubigen Straße. Sie verkaufen süßes Gebäck aus einem Eimer für ein paar Schilling das Stück. Die selbstgemachten Teilchen sind die einzige Einkommensquelle der Familie. Bis zum April war Dennis Kuma Pastor einer Kirchengemeinde im Flüchtlingslager Kakuma. Aber das hat er aufgegeben, um nach Deutschland zu gehen. Nur der Flug wurde in letzter Sekunde gestoppt.
Sie haben uns gesagt, dass es Wahlen in Deutschland gegeben hat und dass wir deshalb nicht fliegen können. Es war kein guter Tag für uns alle. Die Leute sind richtig krank geworden und haben sogar das Essen stehen lassen. Keiner konnte etwas herunterkriegen. Die Nachricht aus Deutschland war ein Schock. Die gut 180 Flüchtlinge hatten ihre medizinischen Check-ups, ihre Sicherheitsüberprüfung und am Ende eine Aufnahmezusage für Deutschland und ihre Flugtickets. Die meisten haben Jahre darauf gewartet. Wir hatten das Gefühl, dass wir gerettet sind. Wir sind nach Nairobi geflogen, wir hatten eine gute Unterkunft, gutes Essen und haben gut geschlafen. Und dann die schlechte Nachricht. Deutschland hat uns zurückgewiesen. Wir fliegen nicht. So Chase Zakamunda gegenüber der Deutschen Welle. Die neue Bundesregierung unter Friedrich Merz hat gleich zu Beginn ihrer Amtszeit einen Aufnahmestopp für Geflüchtete verhängt. Eigentlich hatte Deutschland dem UNHCR zugesagt, 13.000 Menschen Asyl zu gewähren. Damit ist jetzt Schluss. Auch für Flüchtlinge, die bereits ein Visum haben. Wir haben es mit Menschen zu tun, die eine verbindliche Zusage für die Aufnahme in Deutschland haben. Die neue Bundesregierung verschließt nicht nur ihre Augen vor der Situation der Betroffenen, sondern ignoriert auch das Gesetz. Anwalt Matthias Lehnert vertritt Geflüchtete aus verschiedenen Ländern, die gegen die Bundesregierung geklagt haben und hat in einem Fall bereits Erfolg gehabt. Das Verwaltungsgericht in Berlin hat entschieden, dass eine afghanische Familie mit Aufnahmezusage nach Deutschland einreisen darf. Hoffnung für die gestrandeten Rückkehrer im Lager Kakuma. Es ist die Hölle, wieder hier zu sein, wenn du dachtest, du kommst in den Himmel. Clément Marcondes steht vor dem Nichts wie seine Nachbarn. Die Menschen haben ihre Habseligkeiten verkauft, ihre Unterkünfte aufgegeben. Pastor Dennis Kuma hat noch ein bisschen Glück gehabt. Er konnte mit seiner Familie wieder in sein altes Haus einziehen, auch wenn er es jetzt mit 15 anderen Personen teilen muss. Und er hat die Hoffnung nicht aufgegeben, irgendwann doch noch nach Deutschland zu kommen.
Das war Religion und Welt an diesem Samstag. Mein Name ist Dara Sassou. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Machen Sie es gut.